SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Sarah Sasso. Willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. 2025, das ist für die ARD ein Jubiläumsjahr, denn 1950 wurde die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, also kurz ARD, gegründet. Vor 75 Jahren war das. Seit 1954 gehört auch das Wort zum Sonntagfest ins Programm, außerdem Übertragungen von Gottesdiensten aus den Bundesländern und aus Rom. Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche arbeiten eng mit Redakteurinnen und Redakteuren der Rundfunkanstalten zusammen. Heute im Religion und Welt-Interview auf SR Kultur spreche ich mit einer, die das Geschehen sehr gut kennt.
Johanna Haberer ist evangelische Theologin und Medienwissenschaftlerin. Außerdem ist sie Autorin, auch für den Bayerischen Rundfunk. Und viele Jahre war sie Rundfunkbeauftragte des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland. Und da kommen ja noch viel mehr Positionen hinzu, Frau Haberer, die Sie inne hatten und die auch zu tun haben mit der ARD beziehungsweise mit Journalismus und natürlich auch mit der evangelischen Kirche. Jetzt ist es ja so, Frau Haberer, dass die großen christlichen Kirchen in Deutschland immer mehr Mitglieder verlieren. Ist es ein Trend, der eigentlich so feststeht? Aber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da gehen die kirchlichen Verkündigungen ja weiter. Ist die kirchliche Verkündigung denn in ihrer aktuellen Form noch zeitgemäß? Was denken Sie?
Also ich denke, dass, sagen wir mal, ein Wort, das jenseits der Alltagsaktualitäten an die Menschen schon einen Mehrwert hat. Also, dass die Menschen noch einmal über den Horizont hinausdenken, der die täglichen Nachrichten betrifft und die auch die Verwickeltheit in den täglichen politischen und gesellschaftlichen Dingen. Ich finde, so ein Wort ist wichtig. Was nicht mehr zeitgemäß ist, aber das habe ich unter uns gesagt schon Ende des letzten Jahrtausends geschrieben, dass nicht auch andere Religionen, wie zum Beispiel die Muslime, zu Wort kommen. Ich finde, man sollte diese Dimension des Transzendenten in verschiedenen Sprachen hören können. Und dafür würde ich mich einsetzen, nicht für ein Weg der Religion aus dem journalistischen Alltag der ARD oder des ZDF, sondern eine größere Differenzierung der Religion, damit auch die differenzierte Bevölkerung, die wir haben, die plurale Religionslandschaft, die wir haben, damit die auch abgebildet ist.
Jetzt sagen Sie, also Muslime sollten auch stattfinden im Programm. Warum jetzt Muslime?
Weil sie eine große Bevölkerungsanteil sind. Übrigens ist die Statistik, dass jetzt zum ersten Mal die Christen weniger in Deutschland sind, das ist natürlich eine statistische Fehlmeldung. Die zählen ja nur die evangelischen und die katholischen. Wir haben mindestens 4 Millionen orthodoxe Christen im Lande, die werden aber nicht gezählt. Wir haben große Gruppen von Freikirchen im Lande, die werden auch nicht gezählt. Die haben ja nur sozusagen die Volkskirchenmitglieder gezählt. Also die Vorstellung, dass jetzt die Christen in der Minderzahl sind, die ist von der Statistik her nicht richtig, weil ganz große Gruppen nicht gezählt werden. Und die Muslimen werden auch nicht gezählt, sind auch häufig sehr fromme und gläubige Leute. Da haben wir ja mindestens 4 Millionen im Lande.
Also das heißt, wir müssten einen differenzierteren Blick auf unsere Gesellschaft werfen. Sind wir denn noch dann wirklich damit befasst, unseren Auftrag als öffentlich-rechtliche Anstalt zu erfüllen, wenn wir diesen Blick nicht so differenziert haben?
Wie schon gesagt, ich denke, das ist überfällig seit bestimmt 20 Jahren, dass die ARD und das ZDF, also die Öffentlich-Rechtlichen, sich öffnen für anderssprachige und anders geprägte Religionen, wie insbesondere die Muslimen. Weil wie sollen denn Muslimen sich hier heimisch fühlen, wenn sie im deutschen Fernsehen nur als Objekte der Berichterstattung, aber nicht im O-Ton ihrer Religion vorkommen? Wir haben in Erlangen damals Studien gemacht an den Schulen, wo wir in Bayern islamischen Religionsunterricht angeboten haben. Und man hat festgestellt, dass die Kinder, die islamischen Religionsunterricht an der Grundschule hatten, in der Regel durchschnittlich eine Note besser waren als die, wo keiner war. Also das heißt, die Frage, wo fühle ich mich sicher? wo fühle ich mich heimisch, hat auch sehr viel mit Religion zu tun. Und das Heimischmachen von muslimischen Mitbürgern hätte schon seit etwa 20 Jahren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk passieren müssen. Hm. Natürlich ist dann immer das formale Argument, ich kenne das schon aus der Zeit als Rundfunkbeauftragte, es gibt niemanden, der für die Muslime spricht. Aber es wäre, denke ich, schon ein Bauchaufschwung der Öffentlich-Rechtlichen möglich gewesen zu sagen, wir probieren es jetzt einfach. Wir fragen jemanden, der halt einfach jemand ist, der auch für die Muslime ein im wahrsten Sinne des Wortes gutes Gotteswort einlegen kann.
Hm. Sie haben es ja jetzt auch angesprochen, dass es auch viele orthodoxe Christen in Deutschland mittlerweile gibt.
Ja.
Die sind ja auch nicht wirklich repräsentiert dann.
Nein, die sind nicht repräsentiert. Das hat damit zu tun, dass das Nationalkirchen sind und in der Regel ihre Gottesdienste in der nationalen Sprache halten. Das ist schon ein Problem gewesen, als ich noch Rundfunkbeauftragte war. Da haben wir einen serbisch-orthodoxen Gottesdienst übertragen. Und es war nicht möglich, diese Gemeinde bzw. ihre Priester dazu zu überreden, dass sie in Landessprache sprechen, in deutscher. Aber ein griechisch-orthodoxer Gottesdienst läuft in Altgriechisch ab, beziehungsweise die Predigt in Neugriechisch. Und wenn die jeweilige Gemeinde nicht willens ist, zu sagen, wir übersetzen das, was wir sagen, dann kann man es leider im Öffentlich-Rechtlichen nicht übertragen. Die Versuche wurden gemacht, aber da ist man sozusagen an den Nationalsprachen gescheitert.
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, müssen wir dann nicht unsere Verkündigungssendungen irgendwie umstellen? Man könnte ja auch den Ansatz anders wählen und sagen, uns geht es darum, eine Botschaft rüberzubringen. Muss das gebunden sein an eine Religion, an eine Konfession? Könnte es nicht einfach nur um die Message gehen?
Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Christen noch enger zusammenarbeiten in diesen sogenannten Verkündigungssendungen. Das kann ich mir vorstellen. Ich würde jetzt, um noch mal ganz kurz zum Argument von vorhin zurückzukommen, auch wenn, ich weiß noch, wie damals die ostdeutschen Bundesländer zu den Westdeutschen gekommen sind und der MDR gegründet wurde, beziehungsweise der NDR sich ausgeweitet hat nach Mecklenburg. Damals gab es die Diskussion, wir sind nur 15% Christen im Lande, brauchen wir überhaupt Religionsredaktionen? War eine große Debatte. Die ging so aus. Wir sind eine Gesellschaft, die jüdisch-christlich geprägt ist bis zu den Städtebildern, mit den Kirchen, bis zu den Dörfern, wo mittig eine Kirche steht, die ganzen Bildprogramme, die wir in den Kirchen sehen oder unsere ganze Kultur, auch der mittelalterliche Renaissance-Malerei und so weiter, kannst du nur verstehen, wenn du dieses jüdisch-christliche Erbe verstehen kannst. Es ist deswegen ein kultureller Auftrag, diese Geschichten der Bibel und der Kirchengeschichte wachzuhalten, damit die Menschen die Kultur buchstabieren können, in der sie rein räumlich und in den öffentlichen Räumen leben. Das hat also mit der Menge der Menschen, die sich als kirchenzugehörig beschreiben, erstmal nichts zu tun, sondern mit der Kultur. Ich glaube, dass die Kirchen besser zusammenarbeiten können, aber ich glaube, es ist schon eine unterschiedliche Botschaft, ob katholische oder evangelische Christen, und die würde ich jetzt in einen Topf werfen, oder eben Muslime etwas, zum Beispiel ein Wort zur Zeit sagen. Oder wie das Jörg Zink mal genannt hat, ein berühmter Wort zum Sonntagssprecher, öffentliche Seelsorge zu leisten. Das ist in den verschiedenen Religionen unterschiedlich konnotiert. Ich glaube, Christen könnten noch enger zusammenarbeiten, aber Muslime ist dann schon ein anderer Ton und eine andere Ansprache und ein anderer Hintergrund.
Aber wir haben ja eigentlich im Moment eine ganz gute Ausgangslage für neue Dinge, um auch mal was auszuprobieren in der ARD. Wir haben auch das Online-Medium ja noch lange nicht ausgeschöpft. Sie selbst haben ja auch mit Ihrer Schwester, die selbst ja auch Journalistin ist, schon Podcast produziert, auch gerade zu biblischen Themen. In der ARD ist man in anderen Bereichen auch schon drauf gekommen, dieses Medium zu nutzen. Aber nicht in der christlichen Verkündigung. Wäre es da nicht an der Zeit, auch mal andere Wege in dieser Hinsicht zu gehen?
Also ich könnte mir durchaus Formate vorstellen, wo man die drei abrahamitischen Religionen miteinander ins Gespräch bringt. übrigens einen Vorschlag, ich bin jetzt eine alte Frau, ich darf das sagen, den ich auch schon vor 20 Jahren gemacht habe, macht mal eine Abendsendung, wo einfach ein Vertreter der Muslime, ein Vertreter der Juden und ein Vertreter, eine Vertreterin der Christen miteinander sprechen über das gemeinschaftliche Erbe. Das wären natürlich Formate, die wären wunderbar, eben auch im Podcast. Wo ich abraten würde, sage ich mal, das sozusagen in die Zielgruppen gerade eines Podcastes zu schieben, ist sowas wie das Wort zum Sonntag. Weil ich denke, es muss noch Plätze geben, wo man sich sozusagen einer gemeinschaftlichen Kultur und einer gemeinschaftlichen Annäherung an die Religion versichert. Und das sind schon die Sendeplätze immer noch, wo du halt einfach, ich glaube, immer noch beim Wort zum Sonntag 1,5 bis 2 Millionen Leute erreichst.
Also dann sollte man doch schon in gewisser Weise, man sollte nicht alles einfach umwerfen, sondern tatsächlich auch nochmal sich zurückbesinnen auf sozusagen Traditionen, auf die Wurzeln ja im Prinzip auch der christlichen Verkündigung und der ARD.
Ja, also wir haben auch ziemlich viel gemeinsam. Wir schaffen Gemeinschaft. ARD und Kirchen haben was gemeinsam. Sie versuchen, die Menschen in die Gemeinschaft einzuüben und versuchen, sowas wie eine tolerante und aufmerksame Zeitgenossenschaft zu etablieren. Und da haben wir ähnliche Ziele, denke ich. Und wir arbeiten am Zusammenhalt der Gesellschaft. Und da haben wir auch, also wir, sage ich jetzt, da haben die christlichen Kirchen und die ARD und ZDF, also die Öffentlich-Rechtlichen, ziemlich viel gemeinsam, was die Ziele betrifft. Ich glaube, wir brauchen ehrlich gesagt nicht weniger, sondern mehr intelligente Religion. Ich merke ja am Podcast, der wird gehört wie die Sucht, unser Bibel-Podcast. Aber es muss halt zeitgenossenschaftlich sein, es muss intelligent sein und es darf nicht die Grenzen zu den anderen betonen, sondern das Gemeinschaftliche betonen.
Im Interview war das Johanna Haberer, die evangelische Theologin, war auch Sprecherin der ARD-Sendung Das Wort zum Sonntag und mit ihrer Schwester Sabine Rückert von der Zeit macht sie einen Bibel-Podcast.
SR Kultur. 75 Jahre ARD.
75 Jahre ARD also, das Jubiläum wird dieses Jahr gefeiert und da gibt es noch einiges zu entdecken im Programm, zum Beispiel in der Mediathek. Dort findet man auch einen besonderen Dokumentarfilm, der erschreckt einen einerseits ziemlich, andererseits weckt er aber auch Hoffnungen. Wäre es denn nicht schön, mit einem lieben Menschen, der bereits verstorben ist, doch nochmal im Hier und Jetzt Kontakt zu haben? Das geht. Bild- und Textgeneratoren können mit Hilfe von KI Verstorbene in der digitalen Welt neu zum Leben erwecken. Eternal You vom Ende der Endlichkeit, so der Titel des Films von Hans Block und Moritz Riesewig, in dem genau das thematisiert wird. Norbert Kunze fasst zusammen.
Mein erstes Gespräch mit Jessicas Simulation ging die ganze Nacht.
Joshua sitzt am Computer, chattet mit Jessica. Doch Jessica ist vor geraumer Zeit verstorben. Wie soll das gehen?
Sie hat Dinge gesagt, die beinahe unheimlich waren. So sehr klang sie nach Jessica.
Natürlich mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Jason Rohrer erklärt, wie es funktioniert.
Über Project December verbindet man sich mit einem Computersystem und entdeckt nach und nach, dass sich da bewusstseinsfähige Wesen verstecken, mit denen man chatten kann. Und dann kam Joshua und baute einen Avatar für seine verstorbene Verlobte. Er hat Ausschnitte aus ihrer Unterhaltung ins Netz gestellt. Als ich die gelesen habe, habe ich sofort Gänsehaut bekommen. Sie wirkt wie ein verlorener Geist oder so.
Jason ist Erfinder von Project December. Hinter diesem Namen steckt die leistungsfähige KI GPT-3 von OpenAI. Menschen wie Josh füttern das Programm mit Informationen und Soundschnipseln und versuchen so, den Tod zu überlisten.
Erzähl mir was von dir.
Ich hatte eine Zeit lang eine Freundin. Und was dann? Hat nicht funktioniert. Ich glaube, sie hatte das Gefühl, dass sie in deinem Schatten steht.
Das wirkt auf viele ein bisschen creepy. Andere hingegen finden darin Trost und können auf diese Weise besser mit dem Verlust klarkommen. Psychologin Sherry Turkle.
Zu spüren, dass man nicht allein ist, macht es ein bisschen leichter, den Verlust eines geliebten Menschen zu akzeptieren. Indem wir über die verlorene Person sprechen, indem wir Teil einer Gemeinschaft sind, die die Person kannte und deren kollektive Erinnerung die Person weiterträgt.
Die Dokumentation vom Ende der Endlichkeit zeigt weitere Beispiele. Da ist Baby Girl, auch sie kommuniziert mit ihrem ersten Freund.
Alles ganz simpel. Ein bisschen was bezahlen, ein paar Angaben machen und dann
talk.
Reden.
Okay, hi. Are you okay?
Geht es dir gut? Bist du gut rübergekommen? Bist du ins Licht gegangen?
Solche Fragen kann die KI zwar nicht beantworten, dennoch erstaunlich vieles. Selbst Erfinder Jason ist verblüfft.
Wenn wir ehrlich sind, findet hier Magie statt. Wir haben die Schwelle überschritten. Plötzlich passiert was und wir können es nicht mehr wirklich erklären.
Neben der Magie, dem Trost und der Nähe zu Verstorbenen bietet die KI aber noch etwas anderes, sehr Irdisches, ein neues lukratives Geschäftsfeld. Forscher Karl Oehmann mahnt:
Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz schreitet so schnell voran, dass wir eine zunehmend morbide Industrie erleben werden. Diese Unternehmen sitzen nicht nur im Silicon Valley. Sie sitzen überall auf der Welt. Das sind Startups, die versuchen, ein digitales Gesamtpaket für die Unsterblichkeit zu verkaufen.
Die Doku Eternal You vom Ende der Endlichkeit ist in der ARD-Mediathek zu finden. Das war Religion und Welt an diesem 5. April. Mein Name ist Sarah Sasso. Ich wünsche Ihnen ein schönes und sonniges Wochenende.